22. Juni, unser Ivan Rodionow bei Jürgen Elsässer.
Ich habe immer gesagt, meine Zielgruppe ist die Friseur.
Als gesichert Diskreditierten werben für Frieden. Darauf hätte man auch erstmal kommen müssen. Ich spreche seit allerspätestens 2009, 2010 davon. Am heutigen Selbstgespräch dürft ihr alle teilnehmen.
Und nun das Dossier.
Ich finde eigentlich die DDR-Hymne schöner. Auferstanden aus Ruinen.
Es wird bis zu Druschba gehen.
Hallo lieber Jürgen, guten Tag liebe Zuschauer. Obwohl das der schlimmste Tag in der gemeinsamen Geschichte unserer beiden Völker ist. Deswegen klingt vielleicht dieser Floskel guten Tag heute nicht gerade passend. Ich denke an meinen Urgroßvater, er war ein Tierarzt und er lebte in Leningrad mit seiner Familie. Und er starb im ersten Blockadewinter an Erschöpfung und an Hunger in der deutschen Blockade. Ich denke an meine anderen Verwandten, die während der Blockade in Leningrad gestorben sind. Meine Familie mütterlicherseits stammt aus St. Petersburg. Ich denke auch an meinen Großvater, der im Krieg gegen die Deutschen gekämpft hat, und seine beiden Brüder, meine Großonkel, alle drei waren Frontkämpfer, dass sie den Krieg überlebt haben. Das ist fast schon ein Wunder, alle drei. Mein Großvater war bei der Marine, die anderen zwei beim Heer. Einer war auch bei Leningrad an der Front, wurde schwer verwundet und hat dann den Rest seines Lebens mit den Folgen dieser Verwundung zu kämpfen, obwohl ihm ein langes Leben beschert war. Und ich denke an meinen Großvater, der 30 Jahre nach dem Krieg, als in der Familie die Frage diskutiert wurde, wo ich eingeschult werden soll, sofort gesagt hat, an der deutschen Schule. Wir müssen wieder die Brücken bauen. Wir müssen diesen Hass gegen die Deutschen überwinden. Wir müssen uns also die Handreichung machen. Daran denke ich. Und heute war in Russland, auch in also in allen ehemaligen Sowjetrepubliken, vielleicht mit der Ausnahme von der Ukraine und der baltischen Staaten, ist heute auch der Tag der Trauer und des Gedenkens. Und in Russland war heute um 12.15 Uhr eine Trauer- und Schweigeminute, wo alles stillgestanden hat. Und warum ausgerechnet um 12.15 Uhr war, genau um diese Stunde die Erklärung gemacht wurde über die Lautsprecher, die da überall damals auf der Straße hingen, die großen Lautsprecher, dass der deutsche Überfall auf die Sowjetunion stattgefunden habe in der Nacht auf den 22. Juni 1941.
Das Dossier. Also an diesem heutigen Tag sollte man ja eigentlich denken, dass auch deutsche politische Führer innehalten und zum Beispiel einen Kranz niederlegen auf einem Soldatenfriedhof. Gibt ja auch gemischte Soldatenfriedhöfe. Aber nein, was macht unser sogenannter Verteidigungsminister Boris Pistorius? Er fährt genau am heutigen Tag nach Litauen, wo die stärksten deutschen Truppenverbände konzentriert sind, in einer Panzerbrigade, die nächstes Jahr einsatzbereit sein soll. Und da ist einfach die Geschichtsvergessenheit übergegangen schon in eine Provokation, wo man sagt, gerade jetzt an diesem Tag zeigen wir es euch nochmal.
Das ist entweder Geschichtsvergessenheit oder das Gegenteil von, dass Boris Pistorius sehr gut die Geschichte kennt und ausgerechnet an diesem Tag er wirklich seinen Revanchedrang nicht irgendwie im Zaum halten kann. Und das ist, was die Russen generell und mich vielleicht auch exemplarisch jetzt völlig fassungslos macht, nämlich diese 80 Jahre nach dem Krieg wieder erwachte Revanchelust, die den Leuten wie der General Freuding oder seinesgleichen ja an den Augen abzulesen ist, wie ihr Hang zu nächtlichen Fackelzügen und ähnlichem und diese Sprüche, wir sind ready für ein Fight tonight. Diese neudeutsche Kauderwelsch, völlig infantil, völlig irgendwie daneben und absurd. Und dabei wirklich vollgeladen mit einem Gedanken, den Russen es für den Stalingrad jetzt mal heimzuzahlen. Ja. Das macht mich wirklich absolut fassungslos. Will man das wirklich wieder mal versuchen? Will man wieder, nachdem unsere Völker zweimal sich wirklich blütig die Köpfe eingeschlagen haben, es zum dritten Mal versuchen? Und da fällt mir ein sehr, sehr denkwürdiger Satz, ich möchte jetzt die Namen nicht nennen, von einem Schullehrer aus Bremen, der mir allerdings erzählt wurde aus zweiter Hand, dass dieser Schullehrer, als er sich mit seinem Verwandten, der mir das erzählt hat, über die Politik in die Haare geraten war, gesagt hat, mein Urgroßvater hat gegen die Russen gekämpft. Mein Großvater hat gegen die Russen gekämpft. Aber sie kämpften auf der falschen Seite. Jetzt kämpfen wir auf der richtigen Seite. Und jetzt machen wir sie fertig. Jetzt schließen wir sozusagen das Werk unserer Ur- und Großväter endlich mal.
Wenn ich sowas höre, kann ich nur sagen, faschistischer kann es nun nicht mehr werden und an meine Lehrerin erinnern, die mir 1990 sagte, Marcel, wenn wir nicht mehr mit den sowjetischen Waffenbrüdern auf Friedenswacht stehen, wird der Faschismus ein weiteres Mal sein Haupt erheben und gegen Russland ziehen. Den Kulturfreunden empfehle ich Öffentlich-Rechtliches. Am 26. September 2021 Erinnerung an den Brief an die deutschen Künstler und Schriftsteller von 1951 von Bertolt Brecht, der da endet. Das große Karthago führte drei Kriege. Es war noch mächtig nach dem ersten, noch bewohnbar nach dem zweiten. Es war nicht mehr auffindbar nach dem dritten. Also so urig neu ist das Ganze nicht.
Es gibt auch einen Kniff wie Notstand. Notstand auszurufen. Und Provokationsmöglichkeiten gibt es ja zuhauf. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt von Sender Gleiwitz sprechen, aber das ist das Erste, was mir so historisch dazu einfällt.
Und wieder muss ich an Lehrerinnen erinnern, die mich schwatzten in die Arbeitsgemeinschaft DEFA-Film. Und so konnte ich sehen den DEFA-Klassiker, der Sender Gleiwitz. Ich bin schon stolz darauf, in einer gesellschaftlichen Konzeption aufgewachsen zu sein, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, das Bildungsmonopol der Reichen zu brechen.
Ich bin Ivan Rodionov von Infrarot Medien und ihr hört Radio Maraton.
Eine neue Vinylkiste für Infrarot wächst in unseren Schädeln schon heran. Um etablierte Künstler soll es gehen, jetzt aber um etablierte Nachrichten.
Aus den letzten Tagen, pünktlich eben zum Jahrestag des deutschen Überfalls, kommen Sprüche wie hier vom litauischen Außenminister, also das ist das Gastgeberland für die deutsche Panzerbrigade. Die Russen interessieren sich nicht für unsere Ideen, sie müssen Stahl sehen. Ich meine, ja, es ist Goebbels-Sprech.
Das ist wirklich verblüffend. Also es schreit schon nach einem neuen Klemperer, der ja bekannt ist durch Lingua Terce Imperii, wie die Sprache jetzt missbraucht wird. Also Stahl, das klingt nach Stahlgewitter. Das ist absolut dieser Sprech der Nazis aus dem Zweiten Weltkrieg, ja. Im Stahlgewitter gestärkt. Und was kann ich jetzt zu dieser Aussage des litauischen Außenministers, wie kann ich sie kommentieren? Also je kleiner der Hund, desto lauter bellt er. Sorry. Und allerdings, das darf man jetzt auch nicht so bagatellisieren, weil solche Sprüche die Stimmung machen und die Atmosphäre bestimmen. Und da sind die baltischen Kleinstaaten, tun sich besonders hervor. Eine kleine Anekdote am Rande. Im Jahr 2010 war ich ein Teil einer russischen Pressegruppe, die nach Lettland eingeladen wurde. Und wir hatten so ein Parforce-Ritt durch die höchsten Etagen der lettischen Staatsmacht. Und alle, Lettland litt daran, damals gerade ganz schwer an den Folgen der Finanzkrise. Und wir als führende russische Journalisten und Medienschaffenden sollten überzeugt werden, dass Lettland Russlands bester Freund ist, dass das Lettland, dass wir die gemeinsame Vergangenheit haben in der Sowjetunion und die lettischen Badeorte warten auf russische Touristen und die lettischen Banken warten auf russische Kontoinhaber und die lettischen Immobilienmärkte warten auf russische Investoren. Und sie haben uns alle in ihrem besten Schul- und Hochschul-Russisch dann angesprochen, vom Staatspräsidenten über Ministerpräsidenten und Außenminister bis hin zum Oberbürgermeister von Riga. Und damals, es ist so opportunistisch. Und plötzlich, nur wenige Jahre danach, stellt es sich heraus, ach, Lettland hat ja schon immer Angst vor den Russen. Ach, die gemeinsame Vergangenheit spaltet uns und tut uns nicht verbinden. Nur als eine kleine Erzählung aus meiner persönlichen Erfahrung.
Wie sich die Atmosphäre geändert hat innerhalb weniger Jahre.
Wie der Wind umdreht. Ne? Ja. Wie die sozusagen, es war opportunistisch, damals sich so anzubiedern.
Wunderbare Schwenke, die Ivan sehr gerne herauskramt.
So, das ist auch von letzter Woche auch ein Hammer-Zitat von Generalleutnant Holger Neumann. Er ist aber in seiner Hauptfunktion Chef der deutschen Luftwaffe. Und er sagt eben, ready to fight tonight oder hier in Übersetzung, heute Nacht kämpfen bedeutet, wenn mich jetzt jemand anruft und sagt, wir haben hier folgende Situation, müssen wir jetzt bereit sein und wir sind bereit, wir werden mit allem reingehen, was wir in Deutschland haben. Mhm. Also wir werden mit allem reingehen nach Russland offensichtlich. Und im Weiteren in dem Interview nennt er ja auch konkrete Angriffsziele, Kaliningrad, Leningrad, die Kola-Halbinsel und das Schwarze Meer. Ja. Also er bleibt nicht im Abstrakten mit wilden Sprüchen, sondern er hat sich die Ziele schon rausgesucht. Ja?
Und zwar verheerende Angriffe fliegen. Ich habe das Interview in The Telegraph gelesen. Ja, hat natürlich die Briten vielleicht bauchpinseln wollen. Das hat er auch gemacht. Die Briten sind auch jetzt nicht unbedingt jetzt ein neutraler Schiedsrichter, sondern sie freuen sich, wenn sie zuerst die Deutschen verheizen an der Ostfront und dann selbst aufschlagen. Und der springt aus der eigenen Haut und sagt, wir müssen dann in diesem Interview wir müssen dann sofort am ersten Tag die ganze einsatzfähige deutsche Luftwaffe an die Ostflanke verlegen können, und das werden wir auch machen, und wir führen dann verheerende Schläge aus gegen die von dir genannten vier Ziele in der Tiefe Russlands. Und das ist im Grunde auch nicht neu. Ich erinnere mich an das abgehörte und geleakte Gespräch der hochrangigen deutschen Luftwaffenoffiziere über die Planung der Angriffe auf die Krim und speziell auf die Krimbrücke. Wie sie sehr fachkundig sich darüber unterhalten haben, wie sie da am besten die russische Luftverteidigung überwinden und wie sie das auch am besten vertuschen, dass das mit den deutschen Taurus-Raketen unter deutscher Beteiligung die Ziele, die sie schon sehr gut alle drauf hatten, Mundepos in ihrem Sprech, also Munitionslager und die Brücke selbst angegriffen werden sollten. Naja, offensichtlich legen die konkreten Pläne schon in den Schubladen.
Ja. Ich kann nur sagen, die Erfahrung aus Patriot, ich weiß noch, was unsere eigenen Experten am Anfang für Zeitlinien aufgemalt haben, und die haben das Ding in wenigen Wochen beherrscht.
Unsere Armee im Leak.
Ich kann nur noch mal schnell ergänzen wegen der Brücke, weil wir die uns intensiv angeguckt haben. Und die Brücke ist leider aufgrund ihrer Größe wie ein Flugplatz.
Da braucht es wohl etwas Bums mehr, aber sie arbeiten.
In 4 Jahren wird uns der Russe angreifen. Ja, also 2029. In 4 Jahren. Und wir haben eben diese 4 Jahres Paranoia oder Kriegsvorbereitung hatten wir eben auch im Dritten Reich. Diese Denkschrift vom 2. September 1936, die Hermann Göring überreicht worden ist. Ja, Punkt 1, die Sowjetunion bereitet einen Überfall auf Europa vor. Punkt 2, die deutsche Armee muss in 4 Jahren einsatzfähig sein. Punkt 3, die deutsche Wirtschaft muss in 4 Jahren kriegsfähig sein. Ich meine, es könnte 1:1 von Pistorius kommen. Ja, interessant, auch Hitler oder Göring haben damals gesagt, der Russe will uns ja angreifen. Wir machen ja nur defensiv, ja. So heißt es ja auch. Der Russe kommt ja, einen Tag heißt es, der Russe ist völlig fertig und er bricht jetzt zusammen. Am nächsten Tag heißt es, der Russe kommt bald und steht vor der Tür.
Wie auch immer, bezahlen werden wir alle.
In wenigen Wochen die Heimat in jeder Beziehung kriegstüchtig zu machen.
Ich fürchte nicht so wenig wie beim letzten Mal und erinnere an die Schmerbäuche der 50er Jahre.
Das sticht ja richtig ins Auge, und was für mich völlig unverständlich bleibt, dass angesichts dieser Offenkundigkeit und dieser frappierenden historischen Parallelen, dass die meisten Leute so gleichgültig und so apathisch bleiben und irgendwie lieber weggucken oder sich die Weltmeisterschaft angucken, was natürlich jedem gegönnt ist. Aber dass gerade das sich da zusammenbraut, im, nicht mal im Hintergrund, sondern schon im Vordergrund, das wollen die Leute offenkundig nicht wahrhaben. Und das ist bitter.
Unbestreitbar die Aufgabe des Fußball, Transmissionsriemen westlicher Propaganda, was einst die heute nun fast unverkäufliche Popmusik war. Bei den 5 Minuten, die ich bislang von der Weltmeisterschaft mitbekommen habe, sah ich eine Einblendung, ob CSD, zum Krieg gegen Denkmäler.
Der Krieg gegen die Denkmale ist leider in den baltischen Staaten jetzt wirklich zu einem völlig grotesken Kult geworden. In Lettland werden auch die Denkmale an die gefallenen sowjetischen Soldaten, aber auch an die zivilen Opfer, spektakulär abgerissen. Das wird alles aus mehreren Perspektiven mit mehreren Kameras aufgenommen und dann ins Netz gestellt. Und das ist auch im Kampf gegen, ja, gegen sowjetische Besatzung etc. Und interessanterweise, nach dem neuen lettischen Staatsbürgerschaftsgesetz sind diejenigen, die entweder doppelte Staatsbürgerschaft haben oder die russische, sind dazu verpflichtet, es ein Formular auszufüllen, also so eine Art Prüfung zu bestehen, Sprache und Landkunde. Und wenn sie sich ausdrücklich gegen diese Vernichtung von Kriegsdenkmalen äußern, dann kriegen sie die Aufenthaltserlaubnis entzogen.
Und das Besondere hier, wir reden ja von EU-Staat. Was die Ukraine treibt, könnte uns ja eigentlich noch egal sein.
Was in Deutschland überhaupt völlig unter dem Radar läuft, in einem EU-Rechtsstaat Lettland werden alte Menschen aus ihren Familien herausgerissen, die dann eben diese Frage falsch beantwortet haben, mit den Denkmalen unter anderem, oder bei der Sprachprüfung irgendwie falsch ein Komma gesetzt haben. Denen wird die Aufenthaltserlaubnis dann in der EU, speziell in Lettland, entzogen und sie werden deportiert nach Russland.
Wer das alles nicht wissen will, weil er sich mit Medien befasst, die gezielt desinformieren, wird im weitesten Sinne der Tätergruppe zuzurechnen sein. Ananas heißt Ananas, der Rundfunk-Kinderchor Berlin. Wir lernen Russisch, gelernt vor allem von Linken, die gedachten, auch mit dem russischen Botschafter Netschajew, dank Medien und Zuspitzungen allerortens Friedensbewegung ordentlich gespalten.
Das ist ein schwieriger Punkt offensichtlich für die AfD, die generell da einen vernünftigen Kurs eines Interessenausgleichs mit Russland fährt. Aber wenn es um Kriegsgedenken geht, dann sind sie angefangen von der von mir eigentlich respektierten Alice Weidel bis weiter in die Partei hinein, irgendwie plötzlich um es mal hart auszudrücken, diesen Goebbelschen Mythen aufgesessen über die russischen Kriegsverbrechen am deutschen Volk etc. Natürlich gab es Übergriffe der sowjetischen Soldaten gegen die deutsche Zivilbevölkerung, aber es war kein System im Gegensatz zu der deutschen Besatzung in der Sowjetunion. Wenn wir schon das jetzt aufrechnen, was ich auf keinen Fall tun würde. Und die wurden dann auch von den russischen, von den sowjetischen Kriegstribunalen hart verfolgt. Es gab über 4000 Fälle, wo diejenigen, die erwischt wurden, dafür bestraft wurden, zum Teil auch mit Höchststrafe. Und irgendwie in der Erinnerung ist völlig unter den Tisch gefallen, leider, wie die sowjetischen Soldaten die deutschen Zivilisten auch aus ihren Feldküchen ernährt haben und wie sie die Verwundeten in ihren Feldlazaretten behandelt haben. Das wird überhaupt nicht wahrgenommen. Sondern leider also in dieser sonst für ihre vernünftige Russlandpolitik bekannten nationalkonservativen Ecke herrscht dann speziell in dieser Hinsicht, muss ich sagen, eine sehr eigenartige Sichtweise, die sich auch weitgehend aus diesen Goebbelschen Mythen nähert.
Hier sieht man die Prägung von Iwan Rodionow.
Meine deutschen Volksgenossen und Volksgenossinnen.
Er liegt richtig, Elsässer aber auch.
Wobei ich da jetzt alles Weidel in Schutz nehmen würde. Also alles Weidel, Tino Chrupalla, Björn Höcke oder Jörg Urban sind ja sehr stabil in der Friedensfrage. Und was du schilderst, kommt eher in der zweiten und dritten westdeutschen Funktionärsriege vor, die eben immer noch die alte kalte Kriegspropaganda sozusagen im Kopf haben.
Die Eingangs-
ich finde eigentlich die DDR-Hymne schöner. Auferstanden aus Ruinen.
Zu Druschba.
Ja, Druschba, Druschba, das ist, glaube ich, die große Parole, die uns verbindet und die in der ostdeutschen Bevölkerung auf jeden Fall eine Mehrheit hat. Im Westen sieht es nicht so gut aus, aber im Osten auf jeden Fall. Druschba,
vergesst nicht, Münzen zu kaufen. Lieben Dank, Jürgen Elsässer und Ivan Radionov.
You're my heart, you're my soul.
Dem Kompaktmagazin wünsche ich, dass Sie dem Schlager verbunden bleiben, rate aber zu geschlossenen Fenstern. Und Ende dieses Dossiers. Fahren wir ein in den Live-Teil. Die Tagesschau eröffnet. Nach einer IT-Störung läuft der Zugverkehr wieder an. Folgeverspätungen und Fahrtausfälle möglich. In den kommenden Tagen will die Bundesnetzagentur über den Einstieg von Italo, das ist eine italienische Firma, in das deutsche Schienennetz entscheiden. Die Tagesschau unterwirft sich der gesellschaftlichen Konzeption mit dem selten dummen Satz, mehr Wettbewerb könnte für Bahnfahrer eine bessere Qualität und niedrigere Preise bedeuten.
Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro.
Dazu bestellen wir bei Tommy Fenk ein Schnitzel-Dutsche, lernen mit Schlager Adriano Celentano Azzurro. Das Schnitzel reißen wir aber, denn Tagesschau fragt, kommt jetzt eine Altersgrenze für Social Media? Das ist in etwa so klug wie Messerverbotszonen, wenn Sie mich fragen. In meiner Küche habe ich übrigens täglich Messer im Einsatz. Das eigentliche Problem liegt woanders.
Das Problem sind Männer.
Vorgestellt werden uns in der Tagesschau BND und Verfassungsschutz. Die Spione sorgen sich um ihre Sicherheit. Sie sehen sich im Fokus russischer Geheimdienste. BND und Verfassungsschutz. Ich bin immer wieder erstaunt. Ich dachte, es gibt nur einen Geheimdienst auf deutschem Boden.
Die Stasi.
Wir sollen ja jetzt mehrere Tage 40 Grad bekommen.
Danke, Kai Zorn.
Ja, ich bin heute hier zu Gast.
Karl Lauterbach warnt vor vielen Toten. Ehemaliger Gesundheitsminister. SPD.
Das ist richtig.
Der Einzelhandel meldet Rekordverluste durch Diebstahl. Waren im Wert von 4,3 Milliarden Euro. Es berichtet das Handelsinstitut EHI. Im Vergleich zum Vorjahr ein Anstieg von 3%. Der Spiegel berichtet Tom Kaulitz, Schlagersänger von Tokyo Hotel. Dieser äußert sich besorgt über das AfD-Hoch in seiner Heimat Sachsen-Anhalt. Was der Spiegel vergisst zu erwähnen, die Freude über den großen Erfolg der aktuellen Tokyo-Single in Russland. Gerne füge ich bei. T-Online lässt Historiker Thomas Weber formulieren, diese Frage zu Hitler stellt sich dringend. Na welche wohl? War er Kommunist? Ich will nicht weiterlesen. Gestern über Berlin. Kampfjets, US-Kampfjets, Eurofighter. Hintergrund der 250. Jahrestag der US-amerikanischen Unabhängigkeit. Laut war es, aber dit ist Berlin. Die DPA ehrt 3 Jahre AfD-Landrat in Südthüringen, gemeint Robert Sesselmann.
Diese Entscheidung war alternativ.
Die DPA besucht ihn beim Kreisjugendfeuerwehrtag als Ehrengast. Die Menschen sind ihm wohlgesonnen. Ein Mann lobt, der Kreis habe mehr Geld für Feuerwehrbelange bereitgestellt. Ich lese von der unlängst auch von mir erwähnten Partnerin, die in der Neonazi-Szene aktiv war, auch, dass er ein Gefolgsmann Höckes sei.
Einen Krieg! Gegen Russland! Wir wollen Frieden mit Russland!
Ich lese Sesselmann als Verwalter, Jurist korrekt, aber langweilig. Und auch andere Landkreise schieben mehr ab.
Mit dem Wort Remigration. Wir haben es geschafft, darüber zu sprechen, dass wir millionenfach abschieben
müssen. Na dann, liebes Remigrationslähnchen, auf nach Sonneberg. Mach dem Sesselmann mal einen Einlauf. Sonneberg, die sprechen auch ganz komisch. Sonneberg!
Der Nahostkonflikt gehört zu den komplexesten Konflikten der Weltpolitik. Er ist nicht in 5 Minuten abzuhandeln.
So viel Zeit haben wir heute aber nicht, lieber Björn Höcke.
Die Straße von Hormus ist wieder geöffnet.
Danke, liebe Svetlana. Geöffnet wie die kleine Audiodatei am Mittwoch, 24. Juni 2026. Libanon meldet 2 Tote durch israelischen Beschuss. Der Iran will die Straße von Hormus verwalten. Israel will Unabhängigkeit von US-Waffenlieferungen. ARD-Reporter sind mit Israels Armee embedded. Die Tagesschau sekundiert. Israels Armee soll im Süden des Libanon bleiben, dort die Hisbollah-Miliz bekämpfen, schreibt von einem Dorf in Trümmern, von Tunneln etc. Eine UN-Untersuchungskommission erhebt schwere Vorwürfe gegen Israel, vorgeworfen, neben Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gezielte Tötung von Kindern. Israel weist Vorwürfe zurück. 3 Wochen nach dem Repräsentantenhaus hat auch der Senat gegen Iran-Einsätze gestimmt. Wichtig aber, die Dinge im Ganzen zu sehen. Russische Experten in der Rossiyskaja Gazeta, die USA passen den weltweiten Ölmarkt ihrem Bedarf an. Die OPEC sei weitestgehend Geschichte.
And we will make America great again.
Vor NATO-Gipfel Mark Rutte besucht Washington.
Frau Antje bringt Käse aus Holland.
Und ein alter Spezialist meldet sich zurück.
Daily Melnick.
Daily Melnick.
Andriy Melnyk warnt Russland, so T-Online, verschwindet, bevor es zu spät ist. Er meint den Donbass, die Krim. Estlands Außenminister meint, Putin kämpfe um sein Überleben. Aus der Realität berichtet die Berliner Zeitung, Zelensky fährt nicht zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz nach Polen. Putin, der ums Überleben kämpft, erklärt, wegen aussichtsloser Lage an der Front intensiviert Kiew Angriffe auf zivile Objekte. Die Russische Föderation muss zusätzliche Maßnahmen ergreifen, um die Folgen solcher Handlungen zu minimieren. Die ARD zeigt sich erfreut über Versorgungsengpässe auf der Krim. Der Kreml erklärt, Zelenskys Drohungen gegen Weißrussland missachten dessen Souveränität. Die Kraft der NGOs gespürt in der Tagesschau nach dem Rücktritt von Keir Starmer. Effektiv gehetzt für den Exit vom Brexit seit Tagen. Und Fußball-WM klimaschädlich, fragt die ARD, die klimaschädlichste aller Zeiten. Fachleute schlagen Alarm. Sollte der Fußball klimaschädlicher sein als unsere Kriege? Also liebe ARD, dann schaltet erstmal die klimaschädliche Berichterstattung ab. Heiße Tage, Abkühlung kommende Woche.
Es war wieder einmal ein sehr gutes Ende. Dankeschön.
Europe's Alternative Music.
Radio Marabu.